ARD.
Also man muss sich ja wirklich nur vorstellen, es brennt bei Geflüchteten und dann geht jemand in den Innenangriff, schwitzt sich die Klamotte voll und zieht die dann aus. Und dann kommt ein T-Shirt raus, wo quasi Refugees not welcome steht.
Y-Kollektiv, der Podcast. Immer zuerst in der ARD-Audiothek.
Retten, löschen, bergen, schützen. Dafür steht die Feuerwehr. Und zwar egal, wer da gerade in Not ist.
Wenn wir zusammen zum Einsatz rausfahren, da unterscheiden wir auch nicht. Also da wird jedem gleich geholfen, da kriegt jeder die gleiche Hilfe.
Leider gab es in den letzten Jahren immer wieder ziemlich beunruhigende Meldungen, was die Feuerwehr in Deutschland angeht. WhatsApp-Gruppen mit rechtsextremen Inhalten, rassistische Beleidigungen. Sowas habe ich so häufig gelesen, dass ich mich gefragt habe, hat die Feuerwehr ein Rechtsextremismusproblem?
Systembedingt, dadurch, dass die Feuerwehren sehr traditionsbehaftet sind, hierarchisch organisiert, mit Uniformen, mit Befehlsgebung, wirken wir zum Teil anziehend auf Personen aus dem rechten Spektrum.
Für welche Einstellungen gibt es bei der Feuerwehr keinen Platz und womit müssen sie vielleicht auch klarkommen?
Im Einsatzfall deckt er meinen Arsch, nicht der seinen. Ob seine politische Einstellung mir passt oder nicht, die ist mir egal.
Wie geht die Feuerwehr mit Rechtsextremismus in den eigenen Reihen um? Ich bin Marc Zimmer, Reporter beim Y-Kollektiv und ich nehme euch heute mit zu Leuten, die im Ernstfall ihr Leben für uns riskieren. Wir sind in einem kleinen Dorf in Thüringen. Ein Nachmittag, Anfang Dezember. Es wird gerade dunkel.
Also rechts sieht man jetzt das Gerätehaus. Da sind sogar Leute da.
Ja. Das ist Thomas. Wir fahren gerade an einem Feuerwehrhaus in der Nähe seines Heimatdorfs vorbei. Es brennt Licht. Aber anhalten will Thomas nicht.
Fühlst du dich unwohl, wenn wir hier kurz stehen bleiben?
Kommt halt drauf an, wie lange wir stehen bleiben wollen.
Pass auf, ich wende einfach und.
Ja, da kommt nämlich. Nee, wir sollten.
Da kommt
nämlich die Feuerwehr. Oder eine Feuerwehr.
Wo genau wir sind, kann ich nicht verraten. Genauso wie Thomas' echten Namen. Einfach, um ihn zu schützen. Wir sind zu dritt im Auto. Mein Kollege Anton, mit dem ich für diese Folge zusammen recherchiert habe, Thomas und ich. Und die Scheiben vom Auto sind getönt, aber trotzdem merke ich, wie Thomas sich auf dem Rücksitz runterduckt, wenn wir am Feuerwehrhaus vorbeifahren. Wir parken ein bisschen abseits und Thomas zeigt uns alte Screenshots aus seiner Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe.
Da wurden natürlich auch schon Sharepics geteilt mit wirklich auch den blödesten Inhalten.
Memes, dumme Sprüche, Zeug, was halt in vielen WhatsApp-Gruppen so gepostet wird.
Es geht halt schon sehr oft sehr unter die Gürtellinie, wo dann eben auch gegen Parteien und Politiker schon aufs Niveauloseste ausgeteilt wurde.
Vieles davon ist ziemlich geschmacklos, manches auch einfach dumm. Aber rechtsextrem eher nicht. Doch das bleibt nicht so.
Dann eben immer diese faktenunabhängige Sache mit Geflüchteten und dass doch da irgendwas mit denen ist.
Zum Beispiel die alte Leier, dass Geflüchtete vom Staat das Geld angeblich nur so hinterhergeworfen kriegen. Das ist ja ein Märchen, das sich Rechtsextremisten gerne erzählen.
Asylgeldbescheide, wo einfach jemand noch was draufgeschrieben hat, also wirklich auch digital was draufgeschrieben hat, noch mal ein paar Zahlen dazu addiert, wo dann das heißen sollte, dass doch dann da 7.000 Euro pro Monat bezahlt wurden an eben diese Flüchtlingsfamilie, wo keine Quellen, keine Hintergrundinformationen, wirklich überhaupt nichts vorhanden war.
Thomas hält im Chat dagegen, aber außer ihn scheinen diese Posts irgendwie niemanden zu stören. Und bald häufen sich auch im echten Leben Situationen, wo bei ihm die Alarmglocken losgehen.
Alleine eigentlich ein T-Shirt mit irgendeinem Aufdruck, also dass das unter der Einsatzkleidung meiner Meinung nach dann halt auch nichts zu suchen hat.
Was für T-Shirts haben die getragen?
Ja, ist halt mit Lanzer-Aufdruck und sowas.
Lanzer, das ist jahrelang eine der bekanntesten deutschen Neonazi-Bands gewesen.
Dann gegen linke Seite Merkel-Muss-Weg, Straßenschild und sowas.
Okay, spätestens mit solchen Shirts ist ja dann klar. Hier sind Leute mit rechten bis rechtsextremen Ansichten am Start.
Ich habe ständig das Gespräch gesucht. Ich habe meiner Wehrleitung gesagt, dass das so nicht geht.
Thomas findet nämlich, die Feuerwehr muss politisch neutral sein.
Also man muss sich ja wirklich nur vorstellen, es brennt bei Geflüchteten und dann geht jemand in den Innenangriff, schwitzt sich die Klamotte voll und zieht die dann aus. Und dann kommt ein T-Shirt raus, wo quasi Refugees not welcome steht.
Diese Recherche ist ziemlich persönlich für mich gewesen. Ich bin nämlich der Sohn eines Feuerwehrmanns. Mein Vater macht das mit Leib und Seele. Letztens hat er gerade eine Auszeichnung bekommen. Da steht drauf, für 45 Jahre aktive und pflichttreue Tätigkeit bei der Feuerwehr. 45 Jahre, ist heftig, oder? Aber obwohl ich als Kind oft irgendwie im Feuerwehrhaus gespielt habe und natürlich diese roten Autos und das Blaulicht auch alles voll geil fand, bin ich selbst nie bei der Feuerwehr gewesen. Und no offense, ich fand das ganze Dorffeuerwehr-Ding später dann auch immer irgendwie ein bisschen komisch. Die Hierarchien, die Uniformen, diese Männerbund-Vibes, das hat mich irgendwie immer abgeturnt. Und deswegen will ich von Thomas wissen, was findet er eigentlich gut an der Feuerwehr?
Ohne dieses Ehrenamt würde hier halt in der Gegend eigentlich sehr viel stillstehen, was bei den Feuerwehrvereinen halt auch so zu sagen ist, dass die sehr viel Positives vorantreiben und das Dorfleben auch erst ermöglichen an vielen Stellen. Und eigentlich ist es halt wirklich der Dienst an der Gesellschaft.
Stimmt schon, so kenne ich das auch von zu Hause. Dorffest, Kirmes, Faschingsumzug, eigentlich egal, überall war die Feuerwehr mit dabei und hat geholfen. Und dazu, das muss man einfach mal sagen, riskieren diese Leute im Notfall ihr Leben, um andere zu retten. Für viele, auch für mich, sind Feuerwehrleute deshalb sowas wie HeldInnen des Alltags. Ich denke mir halt, eine Organisation, die so beliebt ist, die es auf jedem Dorf gibt und die so, so wichtige Aufgaben übernimmt, ist es nicht gerade da super gefährlich, wenn da Rechtsextreme rumlaufen. Thomas sieht das ähnlich. Und mit jedem hämischen Post in seiner Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe, mit jedem grenzwertigen Spruch, auf den keiner außer ihm reagiert, wird die Situation für ihn belastender.
Ich in meiner Position, wenn ich jetzt mit jemandem reingehe in den Brand und mir dann da nicht sicher bin, dass der Personen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Behinderung oder sowas retten würde, ja, dann ist das natürlich eine ganz gefährliche Sache.
Und dann, eines Tages, da schickt ein Kamerad dieses Video in die WhatsApp-Gruppe.
Okay, beschreib mal, was wir sehen.
Tanzende Feuerwehrmänner vor einem amerikanischen Feuerwehrfahrzeug. Und der Text beschreibt, wenn der Gruppenführer sagt, das Asylantenheim brennt.
Dann tanzen die Feuerwehrleute.
Da tanzen. Wenn das so ist, dann dürfen die Feuerwehrleute fröhlich tanzen.
Thomas findet das auch heute noch voll daneben.
Das ist einfach nicht mit dem Grundkodex von einem Feuerwehrmann vereinbar.
Ich find's auch heftig. Alter, Feuerwehrleute, die tanzen, während eine Geflüchtetenunterkunft brennt. Menschenverachtender geht's ja eigentlich kaum. Und Thomas meint aber, dass das Problem größer sei als eben diese eine Nachricht in dieser einen Feuerwehr-WhatsApp-Gruppe.
Die exakte Koordinate von diesem Fall ist irrelevant, weil es ein gesamtgesellschaftliches Problem einfach ist.
Ich leg kleine Feuer, Kapuze eng zu neunt im Benz, Speaker völlig übersteuert, immer Stress, niemals selbst.
2024 gab es mal wieder einen Höchststand von rechtsextrem motivierten Straftaten. Und bei der Bundestagswahl hat die in Teilen rechtsextreme AfD ja ordentlich Stimmen geholt. In Thüringen, da wo Thomas lebt, fast 40%. Das macht rein statistisch irgendwie schon Sinn, dass Leute mit entsprechenden Einstellungen dann eben auch bei der Feuerwehr sind. Die Feuerwehr ist ja irgendwie ein Spiegel der Gesellschaft. Das ist auch ein Argument, das wir während der Recherche ziemlich oft hören. Aber ehrlicherweise muss man sagen, das stimmt so ganz nicht. Laut dem Deutschen Feuerwehrverband sind nämlich zum Beispiel fast 90% der Leute, die bei den freiwilligen Feuerwehren mitmachen, Männer. Und auch Menschen mit Migrationsgeschichte gibt's relativ wenige. Das ist auch das, was wir bei der Recherche hier immer wieder erlebt haben. Mein Kollege Anton und ich haben deshalb mit dieser Recherche angefangen, weil wir immer wieder von so rassistischen und rechtsextremistischen Vorfällen bei den Feuerwehren gelesen haben. Der SWR zum Beispiel berichtet im Juli 2023 von einem Vorfall bei der Freiwilligen Feuerwehr in Leonberg.
Denn aus einem Einsatzfahrzeug mit 5 Personen wurden Nazi-Parolen skandiert. Die Polizei ermittelt wegen Volksverhetzung.
Im Februar 2024 berichtet der RBB über, Zitat, rechtsextremistische Vorfälle bei der Berliner Feuerwehr. Und nur ein paar Monate später der WDR über rechtsextreme Chats bei der Feuerwehr in Menden.
Ein Screenshot aus dem Chatverlauf zeige Nazi-Bilder und verharmlose den Holocaust, sagt Mendens Bürgermeister.
Sind das jetzt alles Einzelfälle? Wie kann man als Feuerwehr damit umgehen, wenn sowas passiert? In Bremen, da gab es 2020 einen handfesten Skandal. Auch da wieder in einer Chatgruppe der Feuerwehr. Da haben die Leute einfach Hitler-Bilder und menschenverachtende Sprüche gepostet. Der Fall hat damals Riesenwellen geschlagen.
Ein Bremer Feuerwehrmann verliert seinen Beamtenstatus, weil er rassistische und rechtsextreme Chatnachrichten verschickt hatte. Das Bremer Verwaltungsgericht hat die Vorfälle als schweres Dienstvergehen bewertet.
In Bremen gab es nach diesem Skandal anscheinend ziemlich klare Konsequenzen. Und da will ich mehr drüber erfahren. Deshalb fahre ich hin.
Und alles, was brennt, das zünden wir an. Denn alles ist Frankenfalt, führt es so an.
Es ist 9 Uhr morgens, ich stehe vor der Feuerwache 1. Ein altes Gebäude aus roten Ziegelsteinen in der Nähe von der Bremer Innenstadt. Da sind 5 große Tore und dahinter stehen die Feuerwehrautos bereit.
Ja, Fabian Martens, 27 Jahre alt. Bin seit jetzt knapp 2 Jahren fertig mit der Ausbildung und hier auf der Feuerwache 1 eingesetzt. Bin Brandmeister.
Fabian nimmt mich heute mit auf seine Schicht. Aber die dauert 24 Stunden, von 7 bis 7. Ganz so lange werde ich nicht dabei sein. Ich lasse mir von ihm erstmal seine Wache zeigen.
Dann kann man hier zu dem Linken gehen. Das ist unser HLF 1, unser Hilfeleistungslöschfahrzeug. Mit dem können wir recht vielfältig die Einsätze abarbeiten. Hier auf dem Fahrzeug haben wir eben halt auch das Equipment mit dabei, so wie man das, ich sag mal, aus den Fernsehserien kennt, wenn Autos auseinandergeschnitten werden.
Ich kriege hier gerade einen ziemlichen Kindheitsthrowback, weil mein Papa mich oft mitgenommen hat und ich dann zwischen diesen Schläuchen, Autos und Geräten gespielt habe. Und eins muss ich zugeben, auch wenn es mich später nie zur Feuerwehr gezogen hat, die ganze Technik und so, das fand ich doch immer schon ein bisschen geil. Und deshalb bin ich ziemlich aufgeregt, als vielleicht das most iconic Feuerwehrpiece schlechthin auf den Hof rollt. Das Fahrzeug mit der großen Drehleiter.
Hast du Höhenangst?
Nicht, dass ich wüsste.
Gut, sonst finden wir es gleich raus.
Wir steigen in den kleinen Korb am Ende der Leiter.
Wow.
Krass, okay, das ist echt hoch.
Ja. Uff. Deswegen, morgens wunderschön. Dann geht da hinten über dem Weserstadion die Sonne auf. Das sieht schon sehr, sehr cool aus.
Wir kommen auf 30 Metern Höhe zum Stehen, weit über den anderen Dächern und Alter ist das hoch. Aber es ist auch wahnsinnig schön. Wir können die ganze Stadt sehen und Fabian und ich sind ungestört.
Einige Feuerwehrleute, mit denen ich bisher so gesprochen habe, die haben gesagt, wenn wir in Einsatz fahren, dann kann ich mich auf die verlassen. Und was sie politisch denken, ist mir erstmal Wurst. Kannst du es nachvollziehen oder wie geht es dir damit?
Ich würde nicht sagen, dass es mir komplett egal ist. Nur ich sag mal, für den Einsatzfall muss ich es ausblenden können. Und da ist es auch egal, auch wenn wir dann im Einsatz sind, egal wer Hilfe braucht, da wird auch nicht unterschieden. Es wird jedem gleich geholfen, jeder kriegt die gleiche Hilfe, die gleiche Zuwendung, die er in dem Fall dann benötigt. Also wenn wir irgendwo reingehen, dann holen wir halt jeden raus.
Wo würdest du vielleicht auch sagen, gibt es eine Grenze, wo man sagen muss, da wird es dann irgendwie problematisch?
Es braucht alles seine Vertretung, rechts, links, Mitte. Ohne würde es keinen politischen Diskurs geben. Wenn es ins Extreme schwenkt, egal in welche Richtung, ist es einfach zu viel.
Es ist luftig oben, oder?
Es ist luftig, aber der Ausblick entschädigt für einiges.
Okay.
Das ist Christian Patzelt, 43 Jahre alt und der Pressesprecher der Bremer Feuerwehr. Wir setzen uns gemeinsam mit Fabian auf die Rückbank eines der Feuerwehrautos. Christian sagt, man habe hier in Bremen aus dem Rechtsextremismus-Skandal von damals gelernt.
Also ich glaube, wir haben insgesamt schon einiges dafür investiert, dass Menschen befähigt werden, zum Beispiel diese Symbolik auch anzusprechen und zu melden.
Aber ich stelle es mir schon auch schwierig vor. Man ist ja schon auch irgendwie auf Harmonie ein bisschen angewiesen und so. Also wird sowas in der Truppe irgendwie diskutiert auch?
Ja, also gerade jetzt, Wahlen sind ja gerade erst gewesen. Im Vorfeld wurden ja, dann auch nicht nur abends vielleicht mal Trash-TV geguckt, sondern auch durchaus die Diskussionen auf den Öffentlich-Rechtlichen. Und doch, also auch da ist es natürlich zu regen Diskussionen gekommen. Wahlkampf. Auch bei uns ist natürlich ein Querschnitt durch alle Schichten durch. Verschiedenste politische Meinungen, aber dann wird da halt auch offen diskutiert. Ja, und sollte in so einer Diskussionsrunde natürlich auffallen, okay, da ist jemand mit einer sehr extremen Einstellung, dann würde man da vielleicht nochmal intensiver drüber sprechen oder dann irgendwann auch mal mit dem Vorgesetzten.
Hast du das in deiner Zeit mal erlebt?
Nein, bisher noch nicht. Das kann ich so klar sagen.
Also das ist...
Ja. Warte mal.
Dieser Gong, der bedeutet Einsatz. Fabian muss los, Interview vorbei.
Dann muss man eben den Rettungsdienst unterstützen und jemanden aus der Wohnung tragen.
Das.
Danke.
Danke schön.
Ja, ich bin gespannt.
Danke, Fabian.
Christian Patzelt und ich, wir bleiben noch ein bisschen sitzen. Was glaubt er denn eigentlich, was man gegen rechtsextreme Tendenzen in den Feuerwehren machen kann?
In dem Moment, wo klar es jetzt in den rechtsextremistischen Bereich abweicht, auch nicht mehr lange zu reden, sondern tatsächlich daraus ein Verfahren zu machen.
Soll heißen, man kann die Leute rausschmeißen. Denn das hier, das ist eine Berufsfeuerwehr. Fabian und seine KollegInnen sind verbeamtet.
Auf der einen Seite konsequent vorgehen, ja. Auf der anderen Seite könnte ich mir auch vorstellen, dass man so ein bisschen nestbeschmutzermäßig rüberkommt dann für Teile der Truppe.
Also das gibt es natürlich durchaus. Daran setzt ja aber an, dass wir sowas wie eine Stabsstelle eingerichtet haben, dass wir Seminare geben und so weiter, dass wir die halt befähigen, auch in dieser Situation halt nicht als Nestbeschmutzer wahrgenommen zu werden, sondern eigentlich als diejenigen, die es bereinigen.
Ich finde es ja sehr gut, dass Sie in Bremen jetzt härter gegen Rechtsextremismus in Ihrer Truppe vorgehen wollen. Aber das ist halt auch eine Berufsfeuerwehr und in der Stadt. Bei den freiwilligen Feuerwehren, gerade auf dem Land, da kommt es dann irgendwie auf Bürgermeister an, auf WehrleiterInnen, wie die vor Ort damit umgehen. In Bad Lobenstein in Thüringen zum Beispiel, da wurden auch 2020 rechtsextreme Chats bekannt. Und es wurde berichtet, dass es da einen Jugendwart aus dem Reichsbürgermilieu gab. Jugendwarte, das sind die Leute, die die Jüngsten in der Feuerwehr, also Kinder und Jugendliche, ausbilden und eben betreuen. Und wir haben den Bürgermeister von Bad Lobenstein für diese Folge gefragt. Was habt ihr denn da unternommen? Und er schreibt uns nur, ja, man habe die Fälle aufgearbeitet. Dass solche Fälle überhaupt bekannt werden, steht und fällt damit, dass Leute wie Thomas sie öffentlich machen. Aber ganz ehrlich, ich weiß auch nicht, ob ich mich das an seiner Stelle getraut hätte. Eine Quelle zum Beispiel, das ist mir hängen geblieben, die kontaktiert uns von selber und erzählt uns von wirklich schlimmen Vorfällen bei ihrer Feuerwehr. Aber im Gespräch wird dann schnell klar, die Person hat Angst davor, was passiert, wenn sie hier öffentlich im Podcast darüber spricht. In Bremen habe ich von Seminaren gehört für Feuerwehrleute und da sollen die für das Thema Rechtsextremismus sensibilisiert werden. Aber bringt das wirklich was? Die Frage nehme ich mit und zwar nach Koblenz.
Hallo, ich würde gern zur Landesfeuerwehrschule.
Ja, genau. Sind Sie im Markt, ja?
Ja.
Die Landesfeuerwehrschule Rheinland-Pfalz liegt auf einem Hügel. Und zwar direkt über dem berühmten Deutschen Eck, wo die Mosel in den Rhein fließt. 6000 Einsatzkräfte werden hier jedes Jahr geschult. Es ist ein bisschen komisch, aber ich habe Erinnerungen an diesen Ort, obwohl ich noch nie hier gewesen bin. Mein Vater war nämlich früher oft für mehrere Tage auf Lehrgängen. Und dann hieß es zu mir als Kind immer, Papa ist in Koblenz. Ich bin heute hier mit Frank Hachemer verabredet. Der ist Präsident des Landesfeuerwehrverbands Rheinland-Pfalz und wir treffen uns in seinem Büro.
Ach, super. Ja, perfekt. Manche sagen die Präsidenten-Suite. Dann haben wir ja aber die Möglichkeit, ein bisschen in Ruhe hier. Sonst kann ich keinen setzen oder sich ausbreiten.
Hachemer hat sich vorgenommen, mehr gegen Rechtsextremismus in der Feuerwehr zu tun.
Das würde das gesamte Feuerwehrsystem gefährden und damit eine Sicherheit ja auch gefährden für die Menschen draußen, die darauf angewiesen sind, dass es Menschen gibt, die jederzeit rund um die Uhr für sie da sind und zwar ungeachtet ihrer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Einstellung, wie auch immer. Und das ist eine Grund-DNA, die wäre mit so einer Einstellung gefährdet und das können wir nicht akzeptieren.
Da würden Sie sagen, da gibt es auch keine Toleranzgrenze, wenn das sonst ein guter Kamerad ist.
Nein, wenn ich weiß, dass der die Grundwerte der Feuerwehr nicht teilt, dann hat er in der Feuerwehr nichts zu suchen. Punkt. Das kann auch kein guter Kamerad sein.
Ja, welche Handhabe hat man denn, wenn man Rechtsextremisten in seiner Wehr hat?
Naja, das äußerste Mittel wäre eben das Entfernen aus dem Dienst. Das geht so, man kann ihn rausschmeißen oder sie. Und was wir natürlich erreichen möchten, ist, dass nicht nur Führungskräfte das merken und da einschreiten, sondern dass es eigentlich die ganze Truppe ist. Dass man halt einfach ein Klima hat, in dem klar wird, dass bestimmte Einstellungen einfach nichts zu suchen haben.
Hachemer hat in seinem Landesverband
den bundesweit ersten Beauftragten für Extremismusprävention bei den Freiwilligen Feuerwehren, eingesetzt. Und der sitzt nur ein paar Türen den Gang runter.
Der Herr Zimmer, für dich. Das ist ja sehr erfreulich.
Hallo.
Moin.
Morgen.
Frank Hofmann,
hallo.
Hallo, Max Zimmer, freut mich.
Ja.
Frank Hofmann, dunkle, leicht graue Haare, freundliches Gesicht, Schnauzbart, Brille.
Bin seit 45 Jahren aktiver Feuerwehrmann und seit gut 2 Jahren im Landesfeuerwehrverband ehrenamtlich auch tätig als Landesbeauftragter für Extremismusprävention.
Ist es denn ein strukturelles Problem der Feuerwehr, dass sie Leute mit solchen Ansichten eben anzieht?
Systembedingt, dadurch, dass die Feuerwehren sehr traditionsbehaftet sind, hierarchisch organisiert, mit Uniformen, mit Befehlsgebung, wirken wir zum Teil anziehend auf Personen aus dem rechten Spektrum.
Heute gibt Hofmann einen Workshop, in dem er junge Feuerwehrleute über rechtsextreme Symbole und Strategien aufklärt. Denn er findet, rechtsextreme Ansichten, da hilft vor allem eines: Prävention.
Das ist wie bei der Feuerwehr, beim Brand, alles, was ich vorher getan habe zur Vorbeugung, brauche ich nachher nicht zu löschen.
Hier sieht es wirklich aus wie in einer Schule. Großer Stuhlkreis, Hofmann vorne an der Tafel, gut 20 junge Feuerwehrleute, davon 4 Frauen. Und die wollen alle Jugendwart oder Wartin werden. Und dafür ist der Lehrgang zur Extremismusprävention hier in Rheinland-Pfalz seit ein paar Jahren Pflicht.
So, sind wir alle da? Ja, vollzählig. Gut.
Hofmann zeigt mehrere Folien. Rechtsextreme Codes, Neonazi-Symbole, verbotene Sprüche, Rechtsrockbands.
Weiß einer, was das für ein Aufkleber ist oder dieser Schriftzug, wie er da rechts zu sehen ist? Wisst ihr das? Heimat-Ausrufezeichen. Das ist seit letztes Jahr der neue Name der NPD. Rechtsextremistische Partei.
Dann zeigt Hofmann ein Foto von einem Feuerwehrmann neben einem anderen Mann in einem Hoodie.
Was ist, kennt ihr? Marke? Thor Steiner. Schon mal gehört? Thor Steiner. Kommt mal nachher dazu.
Thor Steiner, das ist eine der bekanntesten Klamottenmarken der Neonazi-Szene. Aber ich schaue mich im Klassenraum um und so richtig interessiert sieht hier irgendwie keiner aus.
Wir haben ein riesen super Ansehen in der Bevölkerung als eine von wenigen Organisationen, die immer die höchsten Zustimmungswerte haben. Und es gibt die Feuerwehr halt in jedem Ort. Sei noch so klein. Wenn es nichts anderes gibt, die Feuerwehr ist überall. Ja, und das lassen wir uns nicht nehmen von diesen paar Idioten, die möglicherweise sogar versuchen, uns zu unterwandern.
Je mehr Beispiele Hofmann bringt, desto mehr kritische Nachfragen kommen.
Bitte.
Ich habe nochmal eine Frage, weil ich finde, du vermischst gerade ganz schön viel. Wo grenzt sich rechts von Rechtsextremismus ab?
Hofmann erzählt von einem Fall aus Hessen. Da war ein Typ in der Freiwilligen Feuerwehr und gleichzeitig war der auch Vizechef der Jungen Alternative, also dieser ehemaligen AfD-Jugendorganisation. Und die ist mittlerweile aufgelöst, unter anderem, weil der Verfassungsschutz sie als gesichert rechtsextrem eingestuft hat.
Weiß ich nicht, ob man sowas braucht.
Demokratie aufhalten, oder?
Muss man nicht. Also wir in Rheinland-Pfalz müssen das nicht aushalten, weil wir haben ein entsprechendes Landesgesetz, wo drin steht, dass solche Leute bei uns nicht Dienst machen dürfen.
Wir können doch nicht in einer politikfreien Organisation wie der Feuerwehr, mir ist offen gestanden scheißegal, ob neben mir ein Linker oder ein Rechter sitzt. Wenn wir einen Einsatz fahren, fahren wir einen Einsatz. Dann deckt der meinen Hintern und ich deck da seinen Hintern. Ob der AfD wählt, ob der links wählt, was auch immer, ist mir Mumpitz.
So, knapp 2 Stunden Seminar sind vorbei und Hofmann entlässt die TeilnehmerInnen jetzt in Richtung Mittagspause. Aber ich will noch schnell mit denen sprechen, die gerade am meisten und am hitzigsten mitdiskutiert haben. Tobias und Lars zum Beispiel, beide Anfang 20. Spielt das Thema Politik bei Ihnen in der Wehr eigentlich eine Rolle?
Solange man nicht den direkten Verdacht hat oder weiß, der macht was Verbotenes oder ist eine Gefahr für andere oder unseren Verein, sehe ich eigentlich keinen Grund, dass man da handeln muss.
Und auch wenn ich es selber nicht erlebt habe, ich erzähle mal kurz von einem Fall, also ein Video, wie so 2 Feuerwehrleute tanzen. Und die Überschrift war, wenn die Meldung kommt, dass das Asylheim brennt.
Das ist, also klar, das geht gar nicht.
Und da reden wir ja schon von Hetze und Volksverhetzung und ja, das gehört ich einfach nicht. Das gehört auch nicht zur Feuerwehr. Wir retten jeden, wir helfen jedem, egal welche Haarfarbe, egal welche Hautfarbe, egal Herkunft, das ist egal.
Ein anderer ist Kai, Mitte 40. Er hat im Workshop eben ordentlich Kontra gegeben.
Naja, wenn er in der Feuerwehr ist, dann ist er auf jeden Fall schon mal verpflichtet und hat sich dazu verpflichtet, eben seinen Dienst und auch das Regelwerk der Feuerwehr einzuhalten. Von daher bleibe ich auch dabei, wenn er AfD wählt, kann er das gerne tun. Das ist seine Überzeugung. Wenn er die Linke wählt, kann er das genauso tun. denn im Einsatzfall deckt er meinen Arsch nicht, deckt seinen. Ob seine politische Einstellung mir passt oder nicht, die ist mir egal.
Also alles kein Problem. Ich bin irgendwie nicht so überzeugt. Nach dem Lehrgang rede ich nochmal mit Frank Hofmann.
Haben Sie das Gefühl, Sie kommen an die Leute ran, die da in den Lehrgängen sitzen? Also
ja, ich glaube schon, dass sie was bewegen. Weil wenn nur jemand eine einzelne dieser gezeigten Folien mitnimmt und im Hinterkopf behält und demnächst irgendwo feststellt, das habe ich doch schon mal gesehen. Ich bin davon überzeugt, wenn ich natürlich mich an dem Publikum ein bisschen orientiere, dass ich da und wir insgesamt als Landesfeuerwehrverband einen guten Weg gehen.
Wie viel jetzt von diesem Workshop bei den Leuten hängen geblieben ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Mein Eindruck war, viele haben Rechtsextremismus jetzt nicht so als das Problem wahrgenommen, mit dem man sich als Feuerwehr auseinandersetzen muss. Und das ist ja auch das, was Thomas in Thüringen frustriert hat. Dass außer ihm eigentlich keiner was gegen diese problematischen Nachrichten in seinem Feuerwehrchat gesagt hat. Nach dem Video mit den tanzenden Feuerwehrmännern und dem Asylantenheimspruch hat sich für Thomas und seine Arbeit bei der Feuerwehr alles verändert.
Das war für mich dann zumindest als allererstes der Ausstieg aus der WhatsApp-Gruppe. Und dann war erstmal Ruhe.
2 Wochen später ist Thomas aus der Feuerwehr ausgetreten. Das war 2020.
Inwiefern hast du dich damals von Vorgesetzten und so vernachlässigt gefühlt?
Also es war ja wirklich so, dass dann eigentlich, als ich meine ganzen Sachen abgegeben habe, meine Schlüssel, meinen Melder, da wurde ich ja dann fast noch komisch angeguckt.
Wir fahren los und lassen das Feuerwehrhaus hinter uns. Thomas erzählt, wie es damals weiterging.
Und was denkst du, haben die heute für ein Bild von dir? Bist du dann Nestbeschmutzer oder?
Man hat es eher so gemerkt, dass es wie so ein Stachel im Fleisch war. Wenn mir da Leute entgegengekommen sind, dann ist der Blick wirklich schlagartig runtergegangen und die Gesichter etwas entglitten. Und ja, das wirklich derbeste war dann mal ein Stinkefinger, der mir entgegengeflogen kam, aus dem Auto heraus. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, wow, das ist endlich mal wenigstens auch eine ehrliche Reaktion.
War einer von deinen Kameraden?
Ja.
Oder
ehemaliger Kamerad. Weil das war so eine Affekthandlung. Der kommt um die Ecke gefahren, sieht mich, das Blut wird kalt und dann kommt der Stinkefinger hoch.
Wir haben den Bürgermeister aus Thomas' Gemeinde gefragt, ob diese rassistische Cotton Eye Joe Videoaktion in dem Feuerwehrchat eigentlich irgendwelche Konsequenzen hat. Und er antwortet per Mail, es seien keine Kameraden aus dem aktiven Feuerwehrdienst entlassen worden, aber man habe das Bewusstsein für die Problematik bei der Wehrleitung geschärft und es gebe jetzt regelmäßige Gesprächsrunden. Wir haben die Innenministerien aller 16 Bundesländer gefragt, wie viele Fälle von Rechtsextremismus bei der Feuerwehr sind euch denn bekannt? Einige nennen 1, 2, manche auch mal eine Handvoll Fälle in den letzten Jahren. Aber viele schreiben auch, wird nicht gesondert erfasst, gibt keine Daten, dafür aber ziemlich sicher eine Dunkelziffer. Rechtsextremismus wird nicht einfach so verschwinden, im Gegenteil. Und für Thomas kommt es deshalb vor allem darauf an, wie man im konkreten Fall mit rechtsextremen Positionen umgeht. Egal ob in der Feuerwehr oder sonst wo im Leben.
Es muss einfach so sein, dass mehr Zivilcourage von der Gesamtgesellschaft aufgebracht wird. Dass halt Leute, die eben Mist rüberbringen und wirklich einfach schlechte Ansichten haben, dass die dann eben auch in Schranken gewiesen werden. Da muss jeder einen Arsch hochkriegen, auch wenn es dann in dem Moment irgendwie dreckig wird.
Ich bin nach dieser Recherche immer noch Fan der Feuerwehr, will ich mal ganz klar sagen. Ihre Arbeit ist mega wichtig, gerade auf dem Land. Leider fühlen sich vor allem dort aber Feuerwehrleute, die was gegen Rechtsextremismus unternehmen wollen, manchmal allein gelassen. Und dass wir genau denen den Rücken stärken, darauf kommt es in Zukunft an.
Y-Kollektiv, der Podcast. Eine Produktion von Radio Bremen für die ARD.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, empfehlt uns gerne weiter. Abonniert das Y-Kollektiv oder gebt uns eine Bewertung. Das hilft anderen, den Podcast zu finden. Wir freuen uns über Feedback oder Kritik. Unsere Mailadresse ist y-podcast@ard.de, steht auch nochmal in den Shownotes. Und ihr könnt auch gern eine Nachricht bei Insta schreiben. Unsere nächste Folge hört ihr hier in 2 Wochen. Bis dahin empfehlen wir euch noch diesen Podcast.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich, André de Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web spannende und unerwartete Geschichten aus dem Internet, die am Ende ziemlich viel über unsere Welt erzählen.
Sag mal, Christian, hast du das Internet kaputt gemacht? Und dummerweise musste ich sagen, ja.
Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.
Die neue Staffel Wild Wild Web findet ihr in der ARD Audiothek.